Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich verstehe dich. Das ist doch toll, wenn jemand das zu uns sagt. Ich verstehe dich. Und wenn er das nicht nur so dahin sagt, sondern wenn das wirklich stimmt. Ich verstehe dich. Er hatte alles verloren. Kinder, Arbeitsstelle, Zuhause, Gesundheit, Glauben. Jahrelang hatte seine Ehefrau ihn ausgenützt, emotional, finanziell. Und dann war sie über Nacht mit einem anderen gegangen und hatte die Kinder mitgenommen und war nicht mehr aufzufinden. Er musste seine Arbeitsstelle wechseln, mit ihr sein gesamtes soziales Umfeld. Er verlor seine Freunde, seine Bekannten. Der Arzt schrieb ihn krank, gab ihm Tranquilizer, weil er nicht mehr schlief. Sein Herz raste, so als könnte es dadurch aus dem Abgrund herauslaufen, in den er gefallen war. Und immer wieder überfielen ihn Selbstmordgedanken. Ich verstehe dich. Szenenwechsel. 12.01.2010, Haiti, 16.53 Uhr, ein riesiges, schreckliches Erdbeben, kostet 150.000 Menschen das Leben. Das Land, das als Armenhaus Mittelamerikas gilt, verliert alles. Nach und nach kommen erschütternde Bilder und Berichte, die das ganze Ausmaß des Leides erkennen lassen. So erzählt es ein Journalist, der das erlebt hat. Und dann? Ich verstehe dich. Ob es uns nicht sehr viel öfter so geht wie jenem Buben? Keiner versteht mich. Oder manche denken dann vielleicht, ah doch, da ist noch jemand, der mich versteht. Mindestens mein Hund. Und mit in all dieses Elend hinein sagt Jesus, ich verstehe dich. Sieh dir Jesus an, der dich versteht. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen über einige Verse aus Hebräer 4 nachdenken, Vers 14 bis 16. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe oder zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Sieh dir Jesus an, der dich versteht. Sieh dir Jesus an, der dich versteht in all deiner Schwachheit. Schwäche? Ich glaube, wir leiden unter sehr verschiedenen Schwächen. Und wenn jeder von uns heute Morgen nur eine Schwäche benennen würde, die wir gerade empfinden, da käme schon ganz schön was zusammen. Ich verstehe dich, sagt Jesus, in all deiner Schwachheit. Jesus hat gelitten als Mensch. Er kann mitleiden mit unserer menschlichen Schwäche. Er weiß, was das heißt. Ganz banal, wenn man Hunger hat und Durst. Oder wenn man müde ist. Jesus versteht es, wenn man Schmerzen hat. Es gibt ja Menschen, die leiden Tag und Nacht unter Schmerzen. Jesus weiß, was das heißt. Da ist der Mann der Schmerzen geworden und mit Krankheit vertraut. Er weiß das auch, was das bedeutet, wenn man von Menschen abgelehnt wird, nicht geliebt wird, angegriffen wird, unverstanden ist von den Nächsten, von der Familie und von den besten Freunden. Er kennt unsere Schwachheit, er weiß um unsere Einsamkeiten. Das, was kein anderer tatsächlich von uns weiß, da sagt Jesus, ich kenne das, ich verstehe dich. Aber er kennt auch Arbeitsfülle, Arbeitsdruck, Überforderung, hohe Erwartungen von Menschen. Mama, 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 ja, nur ein Beispiel von vielen. Und er weiß auch, was Trauer heißt. Jesus, der dich versteht in all deiner Schwachheit. Und dann heißt es in unserem Text, der versucht worden ist, gleich wie wir. Er versteht uns in unseren Versuchungen. Und Sie wissen, es geht hier jetzt nicht um die süßeste Versuchung, seitdem es Schokolade gibt. Jesus hat Versuchung erlebt, erlitten. 40 Tage war er in der Wüste gewesen und er hatte Hunger. Und dann begegnet ihm der Gegenspieler Gottes und sagt ihm, mach doch Brot aus den Steinen, du hast doch Hunger. Frag doch nicht danach, was der Vater im Himmel sagt. Mach's doch einfach. Man muss doch schließlich essen. Ich habe mich wieder erinnert an diesen brutalen Satz von Bertolt Brecht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Jesus versucht zu sagen, jawohl, Gott ist allmächtig, er wird mich egal wo bewahren, es wird mir immer gut gehen und wenn ich von der Zinne des Tempels herunterstürze, wird er mir seine Engel schicken und ich werde sanft landen. Jesus war versucht, die Macht an sich zu reißen. Als Satan zu ihm sagt, wenn du vor mir niederfällst, dann gehört dir die ganze Welt. Dann kannst du machen, was du willst. Versuchung zum Ungehorsam. Versuchung zur Selbstbestimmung. Versuchung, unabhängig von Gott zu leben. Meinen eigenen Weg zu gehen. Meine eigene Ehre zu suchen. Oder auch nur den Zeitpunkt selber zu bestimmen, zur Selbsthilfe zu greifen. Jesus kennt das alles. Er war versucht wie wir. Adolf Schlatter sagt einmal, Versuchung ist die Schwächlichkeit unseres guten Willens. Na, wir haben natürlich einen guten Willen, aber eben einen schwachen, guten Willen. Jesus in allem versucht, wie wir. Und wahrscheinlich wissen manche von Ihnen, dass man dieses Wort, das Martin Luther mit Versuchung übersetzt, auch übersetzen kann mit Anfechtung. Ich kann also auch sagen, der angefochten ist, gleich wie wir. Jesus weiß um alle Anfechtungen meines Lebens. Er versteht das. Er weiß, was das heißt, wenn man angefochten ist, den Glauben aufzugeben, weil man das Leben nicht mehr versteht. weil man an scheinbar sinnlosen Lebensführungen beinahe scheitert, weil man es eigentlich nicht mehr aushalten kann, die Nachrichten anzugucken und all das mitzuerleben, was da gesagt wird. Er versteht diese Anfechtung, im Glauben zu verzweifeln und Gott den Abschied zu geben und zu sagen, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt mit dem Glauben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Anfechtungen geht, aber vielleicht tröstet Sie dieser Satz: Christus wird in all unseren Anfechtungen mit angefochten. Er hat die schrecklichste Anfechtung selber durchgemacht, als er an diesem Kreuz hing. Als er diese Anfechtung der Trennung vom Vater erleiden musste. Als er diese schrecklichste Verlassenheit erleiden musste. Für uns ist das ja schon schlimm, wenn uns Menschen verlassen. Das ist auch schlimm. Aber es ist noch viel schrecklicher, von Gott verlassen zu sein. Der Sohn Gottes, der vom Vater verlassen ist. Sieh dir Jesus an, der dich versteht. Warum? Weil er alles selber erlitten hat. Er ist eben nicht der, der nicht könnte mitleiden. Er kann mitleiden. Er kann mitleiden als der, der das Kreuz ertragen hat. Dieses Wort von Mitleiden, das hat ja manchmal so einen komischen Beigeschmack. So mitleidig auf jemand gucken. So ein bisschen, naja. Mitleiden ist kein schwächliches Mitgefühl. Wir haben ja manchmal auch Mitleid mit anderen, aber wir können dem anderen nicht helfen. Wir können es ihm nicht abnehmen. Dieses Wort für Mitleiden, das da im Griechischen steht, das kennen Sie im Deutschen sehr gut. Und da klingt es noch viel softer. Das heißt nämlich Sympathie, Sympathien, Mitleiden. Aber bedeuten tut es, in einer Wechselwirkung stehen. Das heißt, das, was mir widerfährt, das, was mich trifft, hat zuerst Jesus getroffen. In einer Wechselwirkung stehen. Jesus, der den Tod am Kreuz gelitten hat, hat die ganze Fülle der Schmerzen auf sich genommen, hat sich bis zur äußersten Verzweiflung die Last auflegen lassen. Es ist tatsächlich so, unser Gott verhindert das Leiden oft nicht. Und manchmal denken wir, ich kann es nicht mehr aushalten. Es ist zu viel. Aber es gibt diesen einen einzigen wesentlichsten Trost. Sieh dir Jesus an, der dich versteht. Das ist es tatsächlich, wenn wir überhaupt nicht mehr wissen, was soll ich denn jetzt machen mit diesen Anfechtungen, mit dieser Schwachheit, mit diesen Versuchungen, was soll ich denn tun? Das Entscheidende ist tatsächlich der Blick auf Jesus. Das Entscheidende für diesen verlassenen Ehemann ist der Blick auf den Gekreuzigten. Das Entscheidende für diese Menschen, die dort damals in Haiti und heute in Haiti wieder und überall auf der Welt leiden, das Entscheidende ist tatsächlich, sieh dir Jesus an, schau dir den Gekreuzigten an. Der ist es, der dich versteht. Und nun fährt unser Text fort, doch ohne Sünde. Denn das ist ja die Gefahr in Versuchung und in Anfechtung und in Schwachheit, dass wir zu Fall kommen. Jemand schreibt einmal, Gott verfluchen angesichts von Leid, Tod und Sinnlosigkeit, das hätte Jesus am Kreuz auch tun können. Und er schreit sie ja hinaus, die Frage, die keiner beantworten kann. Warum? Warum? Aber er sagt, mein Gott, warum? Er schreit sie hinaus zu seinem Vater im Himmel. Er trägt Schmerz und Verzweiflung zu ihm und erweist eben darin seine Sündlosigkeit, dass er Gott nicht loslässt, nicht verflucht. Und jetzt kommt ein ganz wunderbarer Satz. Seither gibt es keinen Ort mehr, der Gott verlassen wäre. Jesus ohne Sünde, er lässt den Vater nicht los, obwohl er das Kreuz nicht wollte eigentlich. Er trennte sich nicht vom Vater, sondern er blieb am Vertrauen. An dem Vertrauen, das sagt, Vater, dein Weg ist trotzdem der richtige. Er blieb am Gehorsam und sagte, Vater, dein Wille ist der beste. Und er blieb an der Liebe zum Vater und zu uns. Jesus versucht und angefochten wie wir, doch ohne Sünde. Und weil er ohne Sünde war, deshalb kann er uns helfen, wenn wir fallen in unseren Versuchungen und in unseren Anfechtungen. Deshalb kann er uns helfen. Deshalb kann er die Brücke bauen zwischen Gott und uns, weil er ohne Sünde war. Deshalb ist er der Brückenmensch geworden, der auf der einen Seite den Vater festhält und auf der anderen Seite uns Menschen festhält. Und das wird ja so wunderbar deutlich in so einem romanischen Kreuz. Jesus hält fest. Brücke zwischen Gott und Mensch. Jesus, der Brückenmensch, der hohe Priester. Und bevor wir da weiter nachdenken, singen wir die beiden Strophen des zweitletzten Liedes im Liederbuch 462. 462. Jesus, der die Brücke geschlagen hat, Brückenmensch. Und genau dieser Gedanke kommt in unserem Text vor, und zwar in diesem Begriff vom hohen Priester. Das war genau die Funktion des hohen Priesters. Zwischen Gott und Mensch stehen und Versöhnung schaffen. Sieh dir Jesus an, deinen hohen Priester, der dich mit Gott versöhnt. Weil wir Menschen sind, die in unseren Versuchungen und Anfechtungen zu Fall kommen, deshalb brauchen wir Versöhnung mit Gott. Wir brauchen Versöhnung mit dem heiligen Gott, die wir nicht selber schaffen können. Wir können uns nicht selber entschulden. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ich brauche das nicht, wozu auch. Und Pfarrer Wilhelm Busch, ach ja, das war das Bild von der Versöhnung, die wir brauchen. Pfarrer Wilhelm Busch, der hat ja manchmal sehr kernige Anfragen bekommen und auch kernig geantwortet. Und zudem sagten manche Leute, wir brauchen keinen Pfaffen. Der war ja Pfarrer. wir brauchen keinen Pfaffen. Und er hat geantwortet, ganz recht, Sie brauchen keinen Pfaffen, aber Sie brauchen einen Heiland. Oder ich könnte auch sagen, Sie brauchen einen hohen Priester, der Sie versöhnt mit Gott. Wir brauchen einen hohen Priester. Denn wir können Gott nicht mit uns versöhnen. Wir können Gott nicht mit uns versöhnen. Aber Gott hat uns mit sich versöhnt. In Jesus. Wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen den hohen Priester, der uns mit Gott versöhnt. Der hohe Priester, unsere Hausgäste kriegen heute Morgen noch mal ein bisschen Wiederholung und Nachhilfe. Nein, ich hoffe, Sie verstehen mich recht. Zum hohen Priester, der am großen Versöhnungstag Versöhnung leisten sollte. Der Yom Kippur wird ja bis heute gefeiert. Und am großen Versöhnungstag, so lesen wir es im Alten Testament, ging der hohe Priester mit dem Blut eines Lammes ins Allerheiligste. Zwei Lämmer wurden ausgewählt. Eines dieser Lämmer wurde geschlachtet und das Blut dieses Lammes wurde ins Allerheiligste gebracht vom hohen Priester. Er sprengte einmal das Blut auf diesen Deckel der Bundeslade und siebenmal vor die Bundeslade. Der Deckel der Bundeslade hat ja den Namen Sühnedeckel. Warum? In der Bundeslade drin waren die Gesetzestafeln. Und wenn der Mensch den offenen Gesetzestafeln begegnen würde, würde er sofort des Todes sterben müssen, weil wir nämlich die Gesetze nicht erfüllt haben. Und drum ist da dieser Sühnedeckel drauf, der die Bundeslade abschließt und auf dem Sühnedeckel das Blut des Opfertieres. Warum Blut? Blut spricht dafür, da ist einer gestorben. Leben für Leben. Stellvertretend gestorben. Und so wird dieser Sühnedeckel durch das Blut, und das ist nun der andere Name für den Sühnedeckel, zum Gnadenthron. Und vielleicht haben Sie noch im Ohr, dass unser Text vom Gnaden, vom Thron der Gnade spricht. Es geht also darum, dass der hohe Priester, der Brückenmensch, dass Jesus durch sein Blut Versöhnung geschaffen hat. Indem sein Blut unsere Sünde bedeckt, unsere Gesetzesübertretung reinigt. Und dadurch, dass dieses Blut siebenmal an die Bundeslade gesprengt wurde, wurde ausgesagt, es ist eine vollkommene Vergebung, eine vollkommene Versöhnung. Da ist keine Sünde, die davon ausgeschlossen wäre. Keine Sünde oder Schwäche unsererseits kann seine Vergebung unmöglich machen. Keine Sünde oder Schwäche unsererseits. Keine. In einer Bibelübersetzung, in der Übersetzung Begegnung fürs Leben, steht da auch, obwohl Sie Christus kennen, glauben Sie vielleicht, dass Sie hart arbeiten müssen, um für Gott gut genug zu sein. Aber Regeln und Rituale haben die Herzen von Menschen noch nie gereinigt. Nur durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, ist es möglich, dass unser Gewissen gereinigt wird und wir von der Macht der Sünde befreit werden. wenn sie unter der Last ihrer Sünde leiden, weil sie meinen, dass sie für Gott nicht gut genug sind, dann betrachten sie den Tod Jesu noch einmal und denken sie darüber nach, was sein Tod für sie bedeutet. Jesus, das Lamm Gottes, das für uns gestorben ist. Das Lamm, dessen Blut an den Altar gebracht wurde, und dann das zweite Lamm war der sogenannte Sündenbock. Aaron musste stellvertretend für das Volk die Schuld laut aussprechen und diesem Sündenbock übertragen, der dann in die Wüste geschickt wurde. Und Jesus hat auch das auf sich genommen. Er wurde personifizierte Sünde, zur Sünde gemacht. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Das ist genau dieses Bild. Wegträgt, das Gericht auf sich nimmt. Es ist allerdings das Lamm Gottes. Und da wird nochmal deutlich, nicht der Mensch kann die Versöhnung schaffen. Gott selber reißt sich den Sohn vom Herzen und opfert den Sohn. Der Dreieine opfert sich selber, um uns zu befreien. Jesus also Lamm und hoher Priester zugleich. Sieh dir Jesus an, diesen großen hohen Priester, der jetzt am Thron der Gnade, am Gnadenthron für uns steht und für uns spricht, Fürsprache tut, wenn wir schuldig geworden sind. Diesen hohen Priester brauchen wir. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen gleich nochmal was singen. Und zwar aus dem Liederbuch von Nummer 172. Für mich gingst du nach Golgatha. Die erste und dritte Strophe, 172. Ein letzter Gedanke noch. Sieh dir Jesus an, der dich versteht. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Unser Text in Vers 15 beginnt mit wir haben. Wer kommt, hat. Wer zu Jesus kommt, wer Jesus sein Leben öffnet, der hat diesen hohen Priester, der am Thron der Gnade für uns spricht. Wer zu Jesus kommt, der hat diesen mitleidenden hohen Priester. Und das Wunderbare ist tatsächlich, dieser Thron, wo Gott wohnt, muss eigentlich ein Gerichtsthron sein. Eigentlich muss Gott uns verurteilen. Aber durch Jesus ist dieser Gerichtsthron zum Gnadenthron geworden. Zum Sühnedeckel. Unser Sühneort, wir haben ja die Bundeslade heute nicht mehr und wir als Menschen des neuen Bundes auch nicht. Unser Sühneort ist eindeutig Golgatha. Und tatsächlich schreibt Paulus das in Römer 3, Vers 24, 25 auch, dass Golgatha der Gnadenthron, der Sühnedeckel. Jesus ist uns geworden zum Sühnedeckel, zum Gnadenthron, so formuliert er das dort. Dort ist die Sünde also endgültig gesühnt. Und jetzt sagt unser Text, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht. Warum? Damit wir Barmherzigkeit empfangen. Barmherzigkeit, das heißt, Gottes Herz steht uns offen. Und dass wir Gnade finden. Wir haben einen Vater im Himmel, der uns begnadigt, der uns gnädig ist, der uns zugeneigt ist. Ich sag's mal ganz banal. dem wir gefallen. Er hat Wohlgefallen an uns. Das heißt Gnade. Und er ist der Gott, bei dem wir rechtzeitige Hilfe finden, rechtzeitigen Beistand. Und das ist jetzt ja auch so was sehr Praktisches für Montagmorgen 7:55, wo man manchmal denkt und die Woche nimmt kein Ende. Rechtzeitige Hilfe, Beistand, Unterstützung, finde ich auch ein tolles deutsches Wort, Unterstützung. Da stützt mich einer von unten. Rechtzeitige Hilfe heißt auch Schutz. Jetzt haben wir manchmal etwas Schwierigkeiten mit diesem Wort von der rechtzeitigen Hilfe. Wörtlich steht da Kairos, also der göttliche, richtige Zeitpunkt. Wir denken manchmal, die rechtzeitige Hilfe ist eigentlich schon 10 Minuten vorher nötig gewesen, mindestens. Und manchmal geht es uns wie diesem kleinen Buben, der für seine kranke Tante gebetet hat, die sehr schwer krank war. Nachdem er eine Woche lang gebetet hat und jeden Abend fragte, geht es ihr besser? Und man ihm sagte, nein, es geht ihr noch nicht besser. Da sagte er leicht entrüstet, der liebe Gott braucht aber lange. Kann er nicht oder will er nicht? So geht es uns manchmal auch. Aber vielleicht nehmen Sie diesen Satz sehr praktisch mit in diese kommende Woche auch. Bei ihm ist rechtzeitige Hilfe. Kommt, darum lasst uns hinzutreten. Im Kommen liegt unsere Chance. Immer und immer neu im Gebet zu Jesus gehen. Immer und immer neu zu unserem hohen Priester kommen, der am Thron der Gnade für uns spricht. Diese Chance darf ich nützen und muss nie denken, ich habe zu viel Dreck am Stecken. Ich darf kommen. In Italien gab es im 19. Jahrhundert den sogenannten Annunziatenorden. Das waren Leute, die hatten solche Zeichen und solche Ketten. Was waren diese Annunziaten für besondere Leute? Die hatten ein großes Vorrecht. Seit 1861 durften sie immer zum italienischen König kommen. Immer. Denn sie wurden angesehen als Cousins des Königs. Hatten freien Zutritt. Wir sind nicht nur Cousins, wir sind Kinder unseres Vaters. Und wir dürfen ohne Vorzimmerdame zum Thron der Gnade hinzutreten, zu unserem Heiland kommen. Da ist unser Trost. Wir haben einen hohen Priester. Wir haben nicht einen, der nicht mitleiden könnte. Und darin hat jener Mann, von dem ich Ihnen am Anfang erzählt habe, auch mitten in seiner Verzweiflung Trost gefunden. Er ging ans Kreuz und in der Verzweiflung des Gekreuzigten fand er seine eigene Verzweiflung wieder, und zwar als eine Verzweiflung, die Gott kennt. Gott weiß, was das, wie sich das anfühlt in so einer Situation. Jesus weiß es. Das hat diesem entsetzlichen Erleben dieses Mannes die letzte Spitze genommen, nämlich diese unerträgliche Überzeugung, ich bin von allen verlassen, auch von Gott. Nein, ich bin nicht von Gott verlassen. Und auch jener Journalist in Haiti hat noch in der Nacht und am kommenden Tag nach diesem Erdbeben erlebt, dass Menschen sich zusammengefunden haben und Glaubenslieder gesungen haben, mitten in der Zerstörung dieses Erdbebens. Wir haben einen hohen Priester, der versteht. Darum lasst uns mit Zuversicht hinzutreten zu diesem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, unsere Zeit und unsere Welt ist an so vielen Stellen so kaputt, so zerstört. Es sind so viele Menschen, die leiden. Und wir danken dir, dass du uns diesen Trost in deinem Wort schenkst, dass du keinen einzigen übersiehst, ob er im Kriegsgebiet ist, in Naturkatastrophe, verfolgt oder auch in einer ganz persönlichen Not, in Krankheit des Leibes oder der Seele. Danke, dass du es weißt, dass du es verstehst. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, egal wer, zum Thron der Gnade, dass es bei dir Barmherzigkeit gibt und Gnade und auch die rechtzeitige Hilfe, auch in dieser neuen Woche. Danke, dass wir mit dir hineingehen dürfen. Und du hörst uns auch, wenn wir miteinander bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch das altbekannte Lied »Welch ein Freund ist unser Jesus«, Nummer 314. 314. Da kommt der Priester auch vor. Ganz kurz noch, Sie sind sehr herzlich eingeladen. Heute Abend bekommen wir Besuch von einem Mitarbeiter von Creedle. Wer letzten Sonntag schon da war, hat da schon was dazu gehört. Creedle ist eine christliche Suchmaschine und sie wollen die aufbauen immer mehr, damit im Internet wahre Inhalte, biblische Inhalte über Jesus und Gottes Wort verbreitet werden, weil man findet nämlich alles. Also wenn Sie Jesus eingeben, finden Sie die ganze Bandbreite. Heute Abend 19 Uhr, Creedle, herzliche Einladung, wichtiges Thema. Dann gibt es ja weiter Gottesdienste. Heute in 14 Tagen wird ein Gottesdienst mit einem besonderen Format stattfinden. Wir haben da nämlich Bibelkurswochenende mit Dr. Haniel Strebel und er wird an diesem Sonntagmorgen eine Bibelarbeit in zwei Teilen halten über das Buch Prediger. Also man könnte dann auch zur normalen Gottesdienstzeit wieder gehen. Aber man kann natürlich sich auch den zweiten Teil noch anhören. Und Sie sind herzlich willkommen. Und noch eine Frage und Bitte. Wir könnten dringend Unterstützung noch brauchen bei unseren beiden Gästewechseln. Und jetzt kommen zwei ganz konkrete Daten. Nämlich morgen in einer Woche, 10.3. und morgen in 14 Tagen, 17.3. Falls Sie jemanden kennen oder selber kommen wollen und können, sind Sie herzlich willkommen. Wenn Sie es einfach dann an der Pforte bitte Bescheid geben. Und jetzt bitten wir noch um den Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Eine gesegnete neue Woche.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.